Leon Winscheid. Das Geheimnis der Psyche. Wie man bei Günther Jauch eine Million gewinnt und andere Wege, die Nerven zu behalten. Wer hat sich nicht schon einmal vorgestellt, was er mit 1 Million Euro anstellen könnte? Und wie es wäre, eine derart satte Summe bei Günther Jauch zu gewinnen? Leon Winscheid gelang der sagenhafte Coup mit nur 26 Jahren. Ob sein Erfolg in dem berühmten Wissensquiz etwas damit zu tun hat, dass er inzwischen promovierter Wirtschaftspsychologe ist? Kann man von ihm etwas darüber lernen, was es für Erfolg im Leben braucht? Leon Winscheid weiß auf jeden Fall, dass es enorm hilfreich ist, sich mit der menschlichen Denkweise auszukennen. Diese Blinks geben daher wertvolle Einblicke in die kleinen, aber folgenschweren Fehler, die unser Gehirn besonders gern macht. Sie zeigen dir, was du erreichen kannst, wenn du ganz gezielt an diesen Schwachstellen arbeitest. Wer weiß, ob du mit diesem Wissen nicht irgendwann selbst einen kühlen Kopf bewahrst, wenn dir jemand eine millionenschwere Quizfrage stellt. Blink Nummer 1. Der Mensch baut vorschnell Verknüpfungen zwischen Phänomenen und Eigenschaften, die gar nichts miteinander zu tun haben. Egal, ob du persönlich George Clooney attraktiv findest oder nicht, sein Charisma und seine charmante Ausstrahlung sind legendär. Das macht ihn aber noch lange nicht zum Experten für Kaffeemaschinen. Warum kaufen dann plötzlich so viel mehr Menschen die Kapselmaschine, die er mit seinem verschmitzten Schmunzeln in einem Fernsehspot bewirbt? Ganz einfach. Weil wir Menschen dazu neigen, Verbindungen zwischen Eigenschaften und Merkmalen zu sehen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Der Sozialpsychologe Solomon Asch legte den Teilnehmern seines Experiments im Jahre 1946 eine fiktive Personenbeschreibung vor. Die eine Hälfte der Probanden las, Person X sei intelligent, fleißig, kompetent, besonnen, warmherzig, entscheidungsfreudig und pragmatisch. Die andere Hälfte las exakt dieselbe Beschreibung, mit einer Ausnahme. Statt warmherzig stand dort kühl. Als die Teilnehmer anschließend angeben sollten, wie großzügig und fantasievoll sie Person X einschätzten, führte die kleine Änderung zu einem gewaltigen Unterschied. Wer zuvor warmherzig gelesen hatte, vergab auch hier deutlich positivere Werte. Psychologen bezeichnen dieses Phänomen als Halo-Effekt. Ein oder zwei strahlkräftige Argumente, wie zum Beispiel warmherzig, werfen ihr besonders freundliches Licht darauf, welche Eigenschaften und Attribute wir einer Person sonst noch zuschreiben. Und George Clooneys Beispiel zeigt, dass der Effekt sogar auf die Objekte abstrahlen kann, die wir mit der Person verbinden. Clooneys adretter Auftritt und sein jungenhafter Charme lassen irgendwie auch besagte Kaffeekapselmaschine elegant und sexy erscheinen. Überhaupt stricken Menschen gerne kausale Zusammenhänge, sobald zwei Phänomene nur gleichzeitig auftreten. Als Psychologen eine statistische Korrelation zwischen aggressivem Verhalten und dem Konsum von gewalttätigen Computerspielen feststellten, war sich die Öffentlichkeit sofort einig. Ballerspiele machen aggressiv. Dabei ist das überhaupt nicht erwiesen. Es gibt diverse andere Erklärungen für den rein zahlenmäßigen Zusammenhang. So neigen Männer häufiger zu physischer Gewalt als Frauen und spielen rein statistisch gesehen mehr Ballerspiele. Es ist also genauso wahrscheinlich, dass die Spiele gar nichts zur Aggressivität beitragen und dieser Zusammenhang keine Ursache-Wirkungsbeziehung hat. Wenn der Mensch mit so viel Lust und Laune Dinge verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben, kann er nicht halb so rational verschaltet sein, wie er gerne denkt. Und es kommt noch dicker. Blink Nummer 2. Wir Menschen verkraften es schlecht, Geld und Zeit vertan oder uns ganz offensichtlich geirrt zu haben. Stell dir vor, du bastelst seit Wochen an deinem persönlichen Prestigeprojekt, zum Beispiel dem Bau eines Carports für die Einfahrt. Irgendwann schwant dir, dass du dich gnadenlos übernommen hast. Die Kosten explodieren, das Ding sieht aus wie eine zu groß geratene Hundehütte, wirkt alles andere als stabil und wird nicht fertig. Was machst du? Du schwankst zwischen zwei Optionen. Dir eingestehen, dass du gescheitert bist und die bisher investierten 3 Wochenenden und ca. 850 Euro nur noch zu Feuerholz verarbeitet werden können oder weiter alles daran setzen, dein totgeglaubtes Projekt doch noch zu retten. Eine nüchtern und rational denkende Lebensform würde aufgeben, die Hundehütte verheizen und die verbleibende Lebenszeit besser investieren. Nicht so die meisten Menschen. Die Mehrheit von uns hasst den Gedanken, Zeit und Geld verschwendet zu haben und würde sich daher weiter an dem verzweifelten Versuch aufreiben, doch noch einen halbwegs vertrauenswürdigen Unterstand zusammenzuzimmern. Doch nicht genug, dass wir ungern Dinge in den Sand setzen. Wir können genauso schlecht damit umgehen, wenn wir uns für eine Sache zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und sind sehr gut darin, alles an Widersprüchen wegzureden, was nicht in unser Weltbild passt. Ein Beispiel. Der Psychologe Leon Festinger beobachtete in den 1950er Jahren eine Sekte, die felsenfest daran glaubte, dass die Welt am 21.12.1954 untergehen würde. Einzig die Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft würden natürlich von Raumschiffen gerettet. Als am Tag des terminierten Untergangs absolut gar nichts geschah, standen die Prophezeiungen der Sekte in schriller Dissonanz zur Realität. Aber siehe da, Schon wenig später hieß es stolz, sie selbst hätten die ganze Welt mit ihren Gebeten gerettet. Das Beispiel lässt sich auf nahezu alle Fälle übertragen, in denen Menschen eisern an einer Position festhalten, die bereits komplett widerlegt wurde. Wir wollen offensichtlich genauso ungern daneben liegen, wie wir uns vor der Einsicht fürchten, Zeit und Geld verloren zu haben. Link Nummer 3. Wir halten uns selbst für viel wichtiger und begabter, als wir es wirklich sind. Jetzt stell dir vor, du bist bei einer wichtigen Veranstaltung. Dir ist heiß und plötzlich merkst du, dass sich zwischen deinen Gesäßtaschen ein länglicher Schweißfleck gebildet hat. Das Desaster ist perfekt. Da wird ja jetzt wohl jeder hinstarren, oder nicht? Die Wahrheit ist, wir überschätzen meist kolossal, wie interessant unsere Eitelkeiten für andere sind. Jeder Mensch ist von Natur aus vor allem mit seiner Selbstwahrnehmung beschäftigt. Weil uns zu jeder Zeit schmerzlich bewusst ist, was uns selbst passiert oder betrifft, gehen wir unbewusst davon aus, dass andere Menschen das genauso registrieren. Dieses Gefühl, quasi ständig im Rampenlicht der Weltwahrnehmung zu stehen, wird in der Psychologie als Spotlight-Effekt bezeichnet. Der US-amerikanische Psychologe Thomas Gilovich zum Beispiel verdonnerte seine studentischen Probanden für eine Studie im Jahr 2000 dazu, mit einem peinlichen T-Shirt mit dem Gesicht von Schmusebade Barry Manilow darauf, einen proppenvollen Hörsaal zu betreten. Als sie hinterher einschätzen sollten, wie viele Kommilitonen den peinlichen Aufzug bemerkt hätten, tippte der Durchschnitt auf stolze 50%. In Wirklichkeit hatte jedoch nicht einmal jeder Vierte von dem Shirt Notiz genommen. Der simple Grund dafür ist, dass auch alle anderen Menschen zuallererst mit sich selbst beschäftigt sind. Die Schweißflecken und scheußlichen Shirts unserer Mitmenschen lenken uns also meist nur für einen kurzen Augenblick von uns selbst ab. Dass sich die Mehrheit der Menschen analog dazu auch überdurchschnittlich kompetent, klug und attraktiv findet, nennen die Psychologen Vermessenheitsverzerrung. Schließlich können wir schon rein statistisch unmöglich alle zu den schlaueren und schöneren 50% gehören. Trotzdem halten wir uns nach einer Studie des Psychologen Ola Svensson von 1981 nahezu alle für außergewöhnlich gute Autofahrer. Eine Studie der Erziehungswissenschaftlerin K.P. Cross von 1977 ergab außerdem, dass sich 90% aller damals befragten Unidozenten für überdurchschnittlich gute Lehrkräfte hielten. Dies würde sich wohl kaum mit der Meinung der Studierenden decken. Und Untersuchungen wie die der Psychologin Marsha Gabriel von 1994 zeigten, dass passend dazu auch die meisten Studierenden ihre Intelligenz überschätzten. Gerade die männlichen Studenten hielten sich obendrein noch für attraktiver, als sie zum Beispiel von den Damen eingeschätzt wurden. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass unser rationaler Geist gar nicht so rational ist, beschäftigen wir uns in den nächsten Blinks damit, wie wir das Wissen über die menschliche Psychologie geschickt einsetzen können, zum Beispiel in Verhandlungen. Blink Nummer 4. Es gibt drei Möglichkeiten, fairer und erfolgreicher mit anderen zu verhandeln. Nehmen wir an, du willst mit deinem Chef verhandeln, ob er die Kosten für eine teure Fortbildung übernimmt. Versuchst du es mit Tricks und kleinen Erpressungen? Trefft ihr euch am Ende wie immer mit einem faulen Kompromiss in der Mitte? Es gibt einen dritten Weg, der meist viel erfolgreicher ist. Sprich mit deinem Gegenüber, anstatt gleich Fronten zu schaffen. Wenn ihr beide offen eure Erwartungen darlegt, könnt ihr womöglich sogar ohne Abstriche 100% eures Ziels erreichen. Es gibt ein berühmtes Bild aus der Mediation, bei dem sich zwei Schwestern um eine Orange streiten. Ein Kompromiss, bei dem beide eine Orangenhälfte bekommen und auf 50% verzichten, scheint keine Option. Eine offene Aussprache aber zeigt, die eine möchte mit der Orange eine Limonade machen, die andere braucht die Schale zur Verfeinerung eines Kuchens. Beide können also zu 100% bekommen, was sie von Beginn an wollten. Vielleicht will dir ja dein Chef das Seminar nur nicht zahlen, weil das Fortbildungsbudget für alle im Team reichen soll. Wenn du im Anschluss an das Seminar die wichtigsten Inhalte in einer guten Präsentation aufbereitest, gewinnen sogar auch deine Kollegen. Wenn es nicht ohne Abstriche geht, greift die nächste Maßnahme nach dem Motto, wie du mir, so ich dir oder tit for tat. Wenn dein Chef deine teure Fortbildung bewilligt, erklärst du dich im Gegenzug bereit, mit Überstunden abzuarbeiten, was zuletzt liegen blieb. Lehnt er sie kategorisch ab, machst auch du klar, dass du die nächste Tagung nicht mehr freiwillig organisierst. Diese Verhandlungstaktik stellt sicher, dass bei einem Mindestmaß an Fairness keine Seite über den Tisch gezogen wird. Oder du überprüfst mit einem Gedankenspiel namens BATNA, ob es wirklich so schlimm wäre, die Verhandlungen platzen zu lassen. BATNA steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement, also die beste Alternative zu einer ausgehandelten Übereinkunft. Sagen wir, dein Chef lehnt die Weiterbildung wirklich kategorisch ab. Wie geht es für dich weiter? Kündigst du? Gehst du zur Konkurrenz? Wäre das so schlimm? So kannst du ohne Angst vor möglichen Folgen vermeiden, dass du dich wiederholt auf irgendeinen faulen Kompromiss einlässt. Blink Nummer 5. Durch geschickt gesetzte Umweltreize kannst du andere Menschen zu deinen Gunsten beeinflussen. Machen wir ein kleines Experiment. Welche Farbe hat Zucker? Welche Farbe hat ein typisches Brautkleid? Und welche Schnee? Was trinkt die Kuh? Wenn du jetzt gerade an Milch gedacht hast, hat das funktioniert, was Neurowissenschaftler als Priming bezeichnen. Damit ist gemeint, dass du durch das gezielte Setzen subtiler Reize den Weg für eine gewünschte Reaktion anbahnen kannst. In unserem Beispiel haben die Fragen nach Zucker, Brautkleidern und Schnee dafür gesorgt, dass dein Gehirn am Ende mit größter Bereitschaft an Milch statt an das farblose Wasser dachte, das Kühe tatsächlich trinken. Für eine andere Studie aus dem Jahr 1996 ließ der Psychologe John Bark seine Versuchsteilnehmer Worte wie Bingo und Grau lesen, die man mit dem Stereotyp älterer Menschen verbindet. Das Priming führte zu einer kuriosen Verhaltensänderung. Die Probanden verließen den Raum nach dem Test deutlich gemächlicher als die Kontrollgruppe, die altersneutrale Begriffe gelesen hatte. Dass derlei Tricks zuhauf verwendet werden, um zum Beispiel unser Konsumverhalten zu beeinflussen, liegt auf der Hand. Ein Kniff, mit dem du selbst deine Verhandlungspartner primen kannst, ist der sogenannte Anker-Effekt. 2006 ließ der Verhaltensökonom Dan Ariely seine Studenten die letzten beiden Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer notieren. Anschließend zettelte er einen fiktiven Weinverkauf an und fragte, ob die Studenten jeweils die Preise in der Höhe ihrer notierten Nummer zahlen würden. Er ließ sie ihre Gebote auf denselben Zettel schreiben. Das Ergebnis? Studenten mit niedrigen Endziffern boten im Durchschnitt unter 10 Euro. Die Kommilitonen mit hohen Endziffern durchschnittlich fast 30 Euro. Der Effekt wirkt sich umso stärker aus, je weniger wir den tatsächlichen Wert einer Sache oder die wirkliche Höhe einer Zahl einschätzen können. Du kannst selbst gezielte Anker setzen, um die Wahrnehmung deines Gesprächs- oder Verhandlungspartners zu beeinflussen. Wenn du zum Beispiel dein gebrauchtes Auto verkaufen willst, dann erwähne ganz beiläufig den wesentlich höheren Preis des Neuwagens, den du kaufen möchtest. Diese Summe wird im Unterbewusstsein des Händlers verankert und schafft automatisch eine Bezugsgröße, die du in deinem Sinne nutzen kannst. Blink Nummer 6. Wie wir etwas darstellen, bestimmt, wie es bewertet wird. Das Leben kann manchmal ganz schön hart und ungemütlich sein. Doch zum Glück gibt es Schokopudding. Du stehst gedanklich vor dem Supermarktregal. Du hast folgende Wahl. Schokopudding A enthält laut Verpackung 25% Fett. Auf der Verpackung von Pudding B steht er sei zu 75% fettfrei. Welchen nimmst du? Du hast natürlich aufmerksam mitgelesen und weißt, beide Süßspeisen enthalten exakt gleich viel Fett, aber Pudding B klingt lockerer und leichter. Bei den entsprechenden Experimenten an der Universität Glasgow entschied sich tatsächlich die große Mehrheit der Teilnehmer für die vermeintlich figurverträglichere Variante. Psychologen bezeichnen das Phänomen als Framing-Effekt. Schon wenige Worte oder Darstellungselemente können reichen, um eine Sache oder Situation in einem ganz anderen Rahmen, Englisch Frame, wirken zu lassen. Du kennst es vermutlich selbst. Das mexikanische Essen im Restaurant schmeckt doch gleich viel besser, wenn du weißt, dass es von einem mexikanischen Koch zubereitet wurde. Der Effekt wird so und in der abgewandelten Form des Reframings bzw. der Umdeutung auch in der Psychotherapie eingesetzt. Wenn sich ein von Selbstzweifeln geplagter Patient zum Beispiel als übertrieben stur empfindet, lässt sich derselbe Charakterzug zu einer positiven Eigenschaft wie standhaft oder willensstark umdeuten. Eine andere Methode zur Beeinflussung basiert auf dem zuvor erwähnten Prinzip des Tit for Tat. Tut uns jemand einen Gefallen, verpflichtet uns unser innerer Gerechtigkeitskompass dazu, die Geste mit einer mindestens ähnlich netten Tat zu erwidern. Dass auch dieses Prinzip der Reziprozität kommerziell ausgenutzt wird, siehst du in all den Werbegeschenken, Giveaways und Gratispröbchen. Der Verhaltensforscher Dennis Reagan ließ zum Beispiel jeweils einen Probanden und einen Lockvogel Fragebögen ausfüllen. Der Lockvogel verließ kurz den Raum und brachte sich und dem Probanden eine Cola-Dose mit. Später bot er dem Probanden an, ihm Lottolose abzukaufen. Das Ergebnis? Wer unerwartet beschenkt wurde, kaufte dem Lockvogel doppelt so viele Lose ab wie die Teilnehmer der unbeschenkten Kontrollgruppe. Wenn du also willst, dass jemand etwas für dich tut, kannst du dafür durch eine zuvorkommende Geste den Weg bereiten. Das ist schön und gut zu wissen. Doch wie gewinnt man denn nun die Million bei Günther Jauch? Blink Nummer 7. Verschiedene Merktechniken helfen dir dabei, neues Wissen schnell zu erlernen und gezielt abzurufen. Versetz dich gedanklich in den Kandidatenstuhl. Günther Jauch stellt dir eine seiner berühmten Fragen bei Wer wird Millionär? Du sitzt im prallen Scheinwerferlicht. Die Zeit läuft, das Publikum hält gebannt den Atem. Doch du kannst dich auf dein Wissen verlassen, denn du hast dich mit einer der folgenden Lerntechniken perfekt vorbereitet. Mit der Loki-Methode kannst du zum Beispiel erstaunliche Gedächtnisleistungen vollbringen, indem du neue Informationen mit bekannten Orten verknüpfst. Der Name der Technik kommt vom lateinischen Wort locus, was auf Deutsch Ort bedeutet. Du schreitest im Geiste einen bekannten Ort wie deine Wohnung, deinen Garten oder dein Haus ab und platzierst das neue Wissen sukzessive an markanten Stellen entlang des Weges. Der Autor Leon Winscheid merkte sich so unter anderem die Abfolge der Länder Mittelamerikas. Er begann den geistigen Rundgang in seinem Schlafzimmer und verankerte den Namen des nördlichsten Staates Mexiko an einem Bild, das ihn an einen Sombrero erinnerte. Das nächste Land, Guatemala, brachte er auf einem Stuhl im angrenzenden Arbeitszimmer unter, der ihm gut gefiel. Nachdem er alle Staaten mit Orten verknüpft hatte, brauchte er nur noch im Geiste durch seine Wohnung zu laufen, damit ihm die Länder einfielen. Je nach Art des zu speichernden Wissens gibt es sogar noch wirksamere Gedächtnistechniken. Du kannst zum Beispiel die Ersatzwortmethode verwenden, um dir Fremdwörter zu merken. Leon Windscheid wollte sich den lateinischen Ausspruch ubi pus ibi evacua einprägen, der als Imperativ »Wo Eiter ist, dort entleere ihn« vor allem medizinische Bewandtnis hat. Doch er konnte leider kein Latein. Also verknüpfte er die einzelnen Vokabeln so mit bekannten Wörtern, dass sie trotzdem einen Satz ergaben. Aus Ubi wurde der Jedi-Ritter Obi-Wan, aus Pus das Verb Pusten, aus Ibi der Name Iris und aus Evacua Eva Kühl. Zusammen ergab das den ulkigen Satz »Obi-Wan pustet Iris und Eva Kühl«, den er sich aber gerade deshalb tausendmal besser merken konnte als eine scheinbar willkürliche Aneinanderreihung unbekannter Fremdwörter. Was aber, wenn du zwar all das Wissen hast, vor lauter Aufregung und Kameras aber nicht darauf zugreifen kannst? Dazu kommen wir im nächsten und letzten Blink. Blink Nummer 8. Gegen Angst hilft Exposition und es lohnt sich, öfter mal aufs Bauchgefühl zu hören. Du weißt, dass du es drauf hast, aber dein Lampenfieber macht dir selbst einfache Referate zur Hölle? An ein Fernsehquiz mit Live-Publikum und Millionen Zuschauern ist gar nicht zu denken? Auch Leon Windscheid hatte Angst, sich zu blamieren. Er schaffte es aber, sich die Angst Stück für Stück abzutrainieren. Auch du kannst deine Ängste überwinden, wenn du dich ihnen immer wieder stellst. Lässt du dich hingegen jedes Mal von deinen Alarmglocken abschrecken, bleibt deine Furcht ein dunkles Mysterium. Dein Gehirn muss lernen, dass du eigentlich gar nicht in Gefahr bist und die Angst wird ganz automatisch abnehmen. Windscheid selbst setzte sich am Tag vor der Aufzeichnung von Wer wird Millionär einem Expositionstraining aus. Er ließ sich, nur mit Unterhose bekleidet, auf einem Drehstuhl im WG-Wohnzimmer mit Quizfragen bombardieren, bis die Situation an Bedrohlichkeit verlor. Als er tags darauf in der echten Sendung saß, war sein Kopf klar genug, um die Millionen zu erspielen. Was aber, wenn du die Antwort auf eine Frage partout nicht weißt? Dann höre auf dein gutes altes Bauchgefühl. Bei einem Experiment von 1997 sollten Probanden Spielkarten von den Stapeln A bis D ziehen und dabei möglichst hohe Gewinne einfahren. Die Teilnehmer wussten nicht, dass die bösen Stapel A und B zwar größere Gewinne, aber auch deutlich höhere Verluste brachten. Obwohl sie durchschnittlich 80 Züge brauchten, bevor sie das System bewusst durchschaut hatten, zogen sie intuitiv bereits nach etwa 10 Zügen vermehrt von den beiden anderen guten Stapeln. Ihre Körper reagierten zudem mit eindeutigen Stresssignalen wie einer erhöhten Hautleitfähigkeit, wenn sie von den bösen Stapeln zogen. Ihr Bauchgefühl war tatsächlich besser und schneller als ihr rationales Bewusstsein. Auch Leon Windscheid hörte darauf. Er wusste die Antwort auf die 500.000-Euro-Frage nicht, aber sein Bauchgefühl tendierte zu Antwort D. Und lag richtig. Psychologie ist also nicht nur spannend, sie hilft dir auch zu verstehen, wie du denkst. Mit ihrer Hilfe kannst du besser verhandeln, besser lernen, besser mit Ängsten umgehen und vielleicht sogar eine Million gewinnen. Das waren die Blinks zu »Das Geheimnis der Psyche« von Leon Windscheid. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass wir Menschen uns selbst für rationale Wesen mit unbestechlichem Verstand halten. Dabei zeigt die Psychologie, wie oft bestimmte Prädispositionen unseres Gehirns zu Fehlschüssen führen. Je mehr wir darüber wissen, wie wir wirklich denken, desto besser können wir aus unseren Fehlern lernen. So kannst du dein eigenes Verhalten und das anderer Menschen beeinflussen, besser Informationen abspeichern und mutiger mit deinen Ängsten umgehen. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Werde zum Propheten. Du kannst die Macht der selbsterfüllenden Prophezeiung zu deinem eigenen Vorteil nutzen. Wenn du das nächste Mal zum Schalter irgendeiner bedrohlichen Behörde musst, stell dir detailliert vor, wie du gleich an einen besonders netten Mitarbeiter gerätst. Du wirst erstaunt sein, wie oft deine Vorhersage genau so eintrifft. Denn deine bloße Erwartungshaltung sorgt oft dafür, dass dein eigenes Verhalten die Situation maßgeblich beeinflusst. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Das Geheimnis der Psyche« und teile deine Gedanken mit uns.